Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Stefan Hippe.
Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist, Stefan. Wir sprechen heute über ein interessantes Programm, was du am 29. Dezember, wenn ich das richtig sehe, auf Sylt, kann man sagen, uraufführst.
Diese Version wird tatsächlich zum ersten Mal auf Sylt zu sehen sein, ja. Die Produktion gibt's schon etwas länger, aber die Version, die wir dann auf Sylt zeigen, wird ganz exklusiv darauf zugeschnitten sein.
So, jetzt haben wir ja schon mal gesagt, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, um was es eigentlich geht. Es geht um Charles Aznavour. Wer kennt ihn nicht? Ein weltberühmter Chansonnier. Erzähl selber, Stefan.
Ja, ist für mich so ein Lebensthema. Ich habe als junger Schauspieler mich lange an das Repertoire nicht rangetraut und habe dann irgendwie ein bisschen später mich damit auseinandergesetzt. Da hat er auch noch gelebt. Und Charles Aznavour wäre nächstes Jahr 100 geworden. Er hat es fast geschafft. Er ist mit 94 Jahren gestorben und war eigentlich auch nicht bereit dazu, das zu tun. Es ist dann einfach passiert. Also es ist immer so erstaunlich, ich kann mich ganz genau erinnern, ich war, glaube ich, in Sizilien irgendwo am Strand und jemand sagte mir, Charles Aznavour ist gestorben. Und wenn jemand 94 ist und schon ein bisschen krank war, dann natürlich, ja, aber ich war überrascht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass diese Ikone irgendwann nicht mehr da ist und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Freunden so ging. Naja, also zu seinen Lebzeiten haben wir schon an diesem Programm rumgearbeitet. Ich war in Kontakt mit der Familie, die mir auch viel Material zur Verfügung gestellt hat. Das ist ja so eine multimediale Show, die wir auf die Beine gestellt haben. Die Premiere war vor 3 Jahren im Allee-Theater. Man kann also bei meinen Shows nicht nur die Musik hören und was über Charles Aznavour erfahren, sondern er ist eigentlich immer im Raum dabei, sowohl eingeblendet wie sozusagen auch im Geiste. Er hat mir selber ein bisschen was eingesprochen für die Show. Er hat Texte von uns autorisiert, noch zu Lebzeiten. Das wäre auch alles rausgekommen, noch zu Lebzeiten, wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Naja, aber vor 3 Jahren war es dann im Allee-Theater soweit und ich bin ganz stolz und ganz glücklich gewesen, das dann über die Bühne gekriegt zu haben. Und nächstes Jahr, wir sind im Moment schon auf Tournee, aber nächstes Jahr wäre er 100 geworden und sind bundesweit mit dieser Show unterwegs. Ein bunter Strauß an den bekanntesten Melodien und das größte Kompliment, was man uns machen kann in der Vorstellung ist, es sind eigentlich zwei. Das eine zu sagen, ich habe das ja alles überhaupt nicht gewusst, wie schwer und schwierig das für den Mann war, weil alle kennen eigentlich nur die Seite, den Weltstar. Und das größte Kompliment für uns ist immer, und jetzt weiß ich wirklich, wer das war. Und das ist immer ganz, ganz wunderbar.
Aber sag mal, ist das denn jetzt, also was ihr macht, dieses Schal und wie er die Welt sah, genau. Also was ihr sozusagen am 29. Dezember im
Kursaal Wenningstedt
aufführt. Ist das jetzt was Neues, weil er ja jetzt 100 Jahre wird? Nächstes Jahr nur, dass man das einmal, weil du sagst, ihr seid schon mit dem auf Tour oder ist das jetzt angepasst?
Ja, wir haben diese Show überarbeitet zum 100. Geburtstag, weil ursprünglich befasste sich der erste Teil eigentlich mit vielen Künstlern, die sind teilweise immer noch drin, die sich mit Charles Aznavour auseinandergesetzt haben zu Lebzeiten. Edith Piaf, Gilbert Bricot, Charles Trenet, die alle etwas über Aznavour erzählt haben oder für die er gearbeitet hat. Und jetzt für die Tournee zum 100. Geburtstag haben wir den ersten Teil etwas angepasst und sozusagen den Jubilar ein bisschen mehr in die Mitte gerückt und sehr, sehr viele neue Filme und Lieder eingeschnitten. Ja, und ich war mit der Show bei der Elke Wenning im K3 schon zu Gast und wir machten unsere technische Einrichtung und ich guckte mich so um und dachte mir, naja, das ist ja ein bisschen viel Security-Kameras, die hier überall rumstehen. Und dann habe ich den Norman gefragt, was denn das alles ist. Und dann sagte der Norman zu mir, du, das sind alles Kameras. Seit Corona, wir sind voll eingerichtet auf Streaming. Und den Gedanken habe ich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Am nächsten Tag nach der Show, die sehr gut gelaufen ist, bin ich zu Elke ins Büro gegangen und habe gesagt, ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Ich möchte gerne diese Show bei dir streamen. Und dann mussten wir so ein paar rechtliche Sachen klären, was dann aber relativ einfach war. Und dann hat sie mich sozusagen, du wirst das wissen, auf den Promi-Platz eingeladen, nämlich am 29.12., wenn die Insel ganz, ganz voll ist, dieses Programm nochmal zu spielen und es gleichzeitig sozusagen zum Auftakt des Jubiläumsjahr weltweit, in Anführungsstrichen, Internet ist nun mal weltweit, zu streamen. Was ich daran ganz lustig finde ist, und das ist mir gestern Abend, kurz vor der Vorstellung, kam der Rainer Cino zu mir, das ist der Pastor von der Friesenkapelle in Wenningstedt, und dem erzählte ich das und ich sage, ihr müsst kommen. Und die sind ja natürlich zwischen Weihnachten und Neujahr immer super eingebunden. Und ich bin ja so ein alter Elvis-Fan. Und das Erste, was mir natürlich bei Elke durch den Kopf ging, auch wenn es jetzt wirklich ironisch gemeint ist, das ist mein Aloha vom Hawaii. Das ist doch ganz klar. Das ist natürlich, das sind andere technische Möglichkeiten, aber ich bin da also erstens sehr aufgeregt und unglaublich stolz darauf, dass wir das auf die Beine stellen. Und so kann man das dann nicht nur um K3 am 29. anschauen, sondern man kann es auch halt pünktlich um 8 Uhr auf der ganzen Welt einschalten und sich die ganze Show live anschauen.
Also es ist ein Livestream?
Ein Livestream, genau.
Hast du denn schon mal einen Livestream gemacht in deinem Leben, Stefan, oder ist das dein erster Livestream? Das ist
mein erster Livestream.
Wahnsinn.
Ja, ich fand bei Corona das nicht so interessant, abgesehen davon, dass ich da damals natürlich mich sehr noch um das Restaurant bemüht hat, was vielleicht einige Hamburger...
Kommen wir gleich noch später zu.
Ich fand immer diese Streams, die wir gesehen haben, ohne Publikum relativ undankbar. Aber ich fand natürlich Robbie Williams in der Elbphilharmonie schon geil und ich war im Publikum.
Okay, aber das jetzt, und das heißt aber, das müsst ihr, ist das sehr kompliziert, was der jetzt technisch machen müsst, oder machen die Kameras an und dann kann ich es, glaube ich, auf, wo kann ich es denn streamen? Also,
es wird auf YouTube gestreamt und wenn man meinen Namen bei YouTube eingibt, ist sozusagen, das ist schon angelegt, also man, das läuft, die Uhr läuft runter, also jeden Morgen, wenn ich drauf gucke, weiß ich ganz genau, wann es losgeht. Das ist schon alles eingerichtet und dann kann man es angucken. Das Besondere tatsächlich am K3 ist, wir sind es ja vielleicht ein bisschen gewöhnt, dass da irgendwo dann oben unter der Decke eine Kamera hängt und die so die Totale aufnimmt. Aber das macht der Norman anders. Der Norman hat überall kleine Kameras versteckt und während er also den Ton und das Licht fährt, drückt er also, glaube ich, mit dem Fuß auf irgendwelche Knöpfe, sodass wir einen richtigen Schnitt hinkriegen. Also es ist ein komplett durchgeschnittener Abend aus dem K3 in Wenningstedt und ich bin sehr aufgeregt.
Weil ich finde das immer spannend, weil du machst ja eigentlich an dem Abend genau das, was du immer machst. Du machst dein Programm. Ja. Aber das ist ja auch genauso wie manchmal bei den Podcasts, dass die Leute, sobald dieses Mikro angeht, dann ist man plötzlich aufgeregt. Dabei ist ja gar nichts anders. Und so ist es wahrscheinlich bei dir auch, weil du ja jetzt, ne, denkst, okay, Mist, da sind jetzt nicht nur die 300 Leute, sondern das ist ja dann worldwide. Es können 100.000 sein, es können Millionen sein, die dich in Wenningstedt sehen.
Wahrscheinlich werden wir die Millionen nicht ganz voll kriegen. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mich jetzt darauf aufmerksam machst, dass ich noch nervöser werde, als ich es wahrscheinlich eh schon sein werde. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, das rollt auf Schiene, wie Jörg sagen würde, ein Freund von mir.
Jörg Knör,
genau. Ja. Jörg Knör, der ein sehr guter Freund von mir, der für den Abend 6 Texte mir geschenkt hat, 6 Neuübersetzungen, wo ich jeden Abend sehr, sehr froh und sehr glücklich bin, dass ich diese Texte von ihm bekommen habe.
Jetzt muss man mal erzählen, weil wir ja im Sylt-Podcast sind, überhaupt dieses ganze Schal Aznavour, dieses ganze Programm, das ist quasi auf Sylt entstanden.
Ja, also grundsätzlich entstehen die meisten meiner Programme tatsächlich in meinem Kopf beim Strandspaziergang zwischen Kampen und entweder in die Richtung Wenningstedt oder dann Richtung Buhne 16. Ich gehe da immer mit meinem Mann lang, wir schweigen ins Meer, ich rede nie beim Spazierengehen, manche reden, ich meine, wenn man so Paare sieht, die reden die ganze Zeit, das ist mir viel zu anstrengend. Das Laufen ist ja schon beschwerlich im Sand, also dann noch, ja, und dann denkt man immer so, was könnte ich und wie wäre und auch mal über Texte nach. Jörg spricht dann sehr, sehr viel ins Mikrofon, in so ein Diktaphon und so weiter. Also das ist erstmal so die Initialzündung immer. Man setzt sich mit sich auseinander. Ich finde, dafür ist diese Landschaft und diese Weite und dieser Himmel, wenn ich nach Hamburg immer zurückkomme von Sylt und dann habe ich immer das Gefühl, die Häuser gehen über mir zusammen, wenn man von Sylt kommt, weil dieser Himmel ist einfach genial. So, das ist das eine, also konzeptionell. Und dann hatten wir nun Corona, der eine oder andere wird sich erinnern, und wir waren mitten in der Produktion. Und es gab fast keine Möglichkeit mehr, an irgendwelche Räume ranzukommen, weil alles geschlossen war. Es war ja alles, was weiß ich, Theater wurden geschlossen und so weiter. So, und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt meinen ganzen Kram mit und habe mit der Imke Wein telefoniert, die vielleicht einige Sylter kennen, die ein sehr, sehr schönes Buch über Kampen geschrieben hat. Und die Frau vom verstorbenen Martin ist, der den Inselzirkus gemacht hat, hat gesagt, wir kommen nach Sylt, besorg mir doch mal einen Raum. Und sagt sie, ja, ich kümmere mich drum, einen Probenraum. Was brauchst du und so weiter? Ich brauche nicht viel. Dann waren sehr abenteuerliche Sachen dabei, irgendeine Umkleidekabine von einem Sportverein, weil die ja sowieso keinen reinlassen mehr dürfen. Dann habe ich mal so gesagt, kann man das abschließen? Da sagten sie, es ist Sylt, hier ist ja eh keiner. Und wir hatten auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das Privileg, dass wir hin durften, weil die Schwiegermutter meines Mannes ist ein Zweitwohnsitzbesitzerin, so sagt man es, glaube ich. Weil sonst hätten wir, glaube ich, gar nicht hingedurft. Wir mussten auch so komische Zettel ausfüllen oder so. Es war alles, also wenn man sich das im Nachhinein überlegt, was wir alles mitgemacht haben. Also ich bin immer noch fassungslos. Na egal. Ich komme da an. Sehr selten, habe ich erst einmal erlebt, nämlich 1986. Es lagen 40 Zentimeter Schnee. Es war wunderschön. Im Dezember sind wir angekommen. Ich hatte das Auto nicht nur im Volltechnik, sondern bekloppterweise auch voll Lebensmittel, weil ich nicht wusste. Also wir waren ja alle hilflos, ich habe keine Ahnung. So, und dann rief mich Imke am selben Abend an und sagt, du, das klappt nicht. Die würden dich gerne nehmen, aber sie haben Angst, dich zu nehmen, weil sie den Sultan alles verbieten. Also können sie jetzt keinen vom Festland nehmen und sagt, der macht da seine Proben, wenn sie Sultan nicht reinlassen. Habe ich total Verständnis für gehabt, weil und so. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt so? Und wir haben diesen Zweitwohnsitz, der hat diese Souterrain-Geschichten, wie sie auf Sylt sehr üblich sind. Dann habe ich mich mal so rechts und links umgeguckt und dann habe ich das Gästebett an die Wand gestellt und dann habe ich irgendeinen Tisch rausgeräumt, dann habe ich das zweite Gästebett an die Wand gestellt und da habe ich diesen ganzen Raum, der war ungefähr, der ist 12 Quadratmeter oder so, der ganze Raum mit Möbel, so eingerichtet, dass wir dort die Endproben machen konnten. Und dann habe ich also da, wenn man die Show kennt, weiß, dass es ist relativ aufwendig, weil es gibt sehr, sehr viele Zuspieler, sehr viel Multimedia und wenn man in einem Probenprozess ist, muss man ja immer korrigieren. Das heißt, es gibt dann auch noch eine Workstation, wo man Filme schneidet und so weiter und Sachen abmischt. Und das habe ich dann in diesen 12, inklusive Beamer, in diesen 12 Quadratmetern bis Weihnachten haben wir das aus dem Boden gestampft und ich bin natürlich ganz glücklich gewesen, bin dann immer eine Treppe hochgegangen, stand dann im Garten, der war voller Schnee. Ich bin für immer dankbar für die Zeit und es ist für immer ganz, ganz fest in meinem Kopf mit dieser Produktion verbunden. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Wenn man sich mit einem Menschen befasst, der schon relativ alt ist, wie Charles Aznavour damals, ja, der war gerade, also glaube ich, ein Jahr tot, dann kommt einem so, wenn man im Winter ist und kurz vor Weihnachten und Schnee, kommt einem diese Person näher. Das ist was anderes als im Frühling, weil das Aufbruch ist und so weiter. Wenn die Zeit so stillsteht und man sich mit einem älteren Menschen beschäftigt, der um Gottes Willen 86 Jahre lang auf der Bühne gestanden hat. Ich habe ja auch ein Jacques Brel-Programm. Der Mann hat seine kreative Zeit gehabt, 15 Jahre. Und da war es schon schwierig, ein Programm draus zu machen, weil es alles so viele wunderbare Sachen sind. Aber wenn jemand 86 Jahre lang gearbeitet hat, das ist ja die Kunst des Weglassens, könnte ja nicht größer sein. Sonst würde ich ja 2 Wochen auf der Bühne stehen. Und das hat mir Sylt geholfen, wirklich an die Essenz ranzukommen. Wirklich zu sagen, dafür hat der Mann gestanden.
Und da ist ja, darum passt es ja auch, dass ihr am 29.12. das auf Sylt macht mit diesem Stream. Ja. Und quasi den Auftakt dieses 100. Geburtstagsjahres. Du hast mir erzählt, du bist, glaube ich, auf Sylt schon als Kind gewesen?
Ja, also mit meinen Eltern. Das
sind ganz wo bist du geboren?
Ich bin in Hannover geboren.
Ich auch, witzig. Sprechen wir nachher nochmal
rüber. Ja, die neue Fahrradstadt, ne?
Ja, genau.
Jetzt geht's los. Ich habe noch nicht geguckt, was passiert.
Keine Autos mehr in Hannover, aber nein, also du bist, aber wir waren ja genau. Also aber in der Kindheit schon auf Sylt gewesen.
Also meine Eltern sind tatsächlich immer abgedampft, was ich als Kind gar nicht so schön fand. Ich glaube, nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir haben also Silvester auf Sylt gefeiert. Erst im Apartment, später, als ich mich dann absentiert habe, sind sie im Hotel gewesen. In Keitum, genau. So. Und dann habe ich mich immer gewundert und ich war nie im Sommer auf Sylt. Und ich liebe wirklich die Nordsee über alles, aber im Winter. Und ich habe das gar nicht so richtig verstanden, weil eigentlich bin ich ja so ein bisschen frankophil und in Südfrankreich verortet und finde das da sehr, sehr schön. Und der hat mich immer so umgeguckt und gesagt, warum finde ich das hier eigentlich so schön? Und dann bin ich irgendwann mit meiner Großmutter, die in Estland geboren ist, 2-3 Jahre vor ihrem Tod, hat sie mir ihr Heimatland Estland gezeigt. Ich bin tatsächlich von meinen Genen her halber Este. Und da habe ich meine Liebe zum Norden verstanden, weil das war zum ersten Mal, dass ich da hingekommen bin und gesagt, ja, ist ja vollkommen klar, warum. Weil als ich Kind war, war das ja Sowjetunion. Und wenn dir die Oma erzählt, sie kommt aus Estland, das ist die Sowjetunion, dann denkst du als Kind immer, deine Oma ist Russin. Du kannst denen erklären, was du willst, den kleinen Kindern, das versteht kein Mensch. Als sie dann in die EU gekommen sind und ich mich ein bisschen älter war und damit befasst habe und meine Großmutter mir viel erzählt hat, ein super, super gutes Verhältnis, habe ich das natürlich verstanden. Aber mit dem Herzen habe ich es erst verstanden, als ich durchs Estland gelaufen bin und da habe ich genau gewusst, ich bin genau an Sylt, das klingelt genau an der richtigen Glocke. So ist
also
es gestanden.
Estland mit Sylt sozusagen. Ja. Das heißt, du bist dann aber Sylt auch immer treu geblieben? Also immer im Urlaub gewesen dort? Und
wir sind jedes Weihnachten da.
Und ganz kurz, genau, aber wann, dein Mann hast du jetzt nicht auf Sylt kennengelernt, wenn ich so indiskret fragen darf.
Mein Mann habe ich nicht auf Sylt kennengelernt, obwohl ich aber meine Schwiegermutter auf Sylt kennengelernt habe. Ganz klassisch, mit Blumenstrauß, ja. Da kannte ich aber meinen Mann schon. Ich habe nicht erst die Schwiegermutter kennengelernt, sondern ich war dann geladen in Munkmarsch. Ich bin Krebs, ich bewege mich in einem sehr eingeschränkten Umfeld. Da bin ich dann aufgetaucht mit einem Blumenstrauß und habe meine Schwiegermutter kennengelernt. Und was ganz lustig ist, im Jahr, ich muss immer ein bisschen überlegen, im Jahr 2015 habe ich tatsächlich auf Sylt geheiratet.
Oh, wie toll.
Ja, und zwar, es konnte nicht besser laufen. Ich bin getraut worden von einer Frau Engel. Also, was soll passieren?
Und sag mal, wo habt ihr denn auf Sylt geheiratet?
In Westerland, im Standesamt in Westerland. Ja.
Ach, wie schön, ja, toll.
Es kam keine Hubschrauber geflogen, es war sehr intim, es waren nur die beiden Mütter dabei, aber es ist amtlich.
Ja, Wahnsinn, du hast ja richtig viel Bezug zu Sylt, muss man sagen. Es ist ja toll.
Ja, ja, doch. Dieses Jahr gibt es, glaube ich, was Neues, da hat mich Imke drauf aufmerksam gemacht. Das wusste ich nicht, dass das geht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, man kann auf Sylt seinen eigenen Weihnachtsbaum schlagen. Das werden wir dieses Jahr versuchen. Das wird also eine Neuerung sein. Ja.
Oh, das ist ja schon mal spannend. Jetzt müssen wir, Stefan, nochmal über dich sprechen. Du bist ja, ich glaube, jetzt 55?
Als ich beim letzten Mal geguckt habe, waren es 57.
Ach, 57, ja. Okay. Ja, auf meinem Zettel steht noch 55.
Ja, das ist die Pressemitteilung, altert langsamer.
Ja, aber das endet ja nichts an deinem Lebenslauf. Mal in Kurzform, also sagen wir mal, wir wissen jetzt schon, kommt aus Hannover und wie ging es dann weiter?
Ach du meine Güte. Gut, kommt aus Hannover, ist nach Hamburg gekommen, auf die Schauspielschule gegangen, hat hier in Hannover habe ich schon ein bisschen Theater gespielt, aber hier habe ich sozusagen meinen Durchbruch erzielt als Brad in der Rocky Horror Show 2 Jahre im Holstenwall, was ich nach wie vor sehr bedauere, dass das Theater nicht mehr gibt. Das war ein ganz entzückendes Theater.
Ist das jetzt ein Hotel oder war doch mit
das
Hotel?
Das war immer schon das Hotel, aber dieser Theatersaal hinten war so ein bisschen in den Hinterhof geknallt und ich glaube mittlerweile auch total undicht. Das ist jetzt Bettenlager und so. Also, aber das war eine heilige Stätte sozusagen für mich. Ja, 2 Jahre Brad gespielt, dann habe ich im Anschluss daran sehr, sehr viel Tourneetheater gemacht, unter anderem mit der Schaubühne München bin ich die Republik rauf und runter gereist.
Was macht man dann dafür, was sind das denn, ist das dann eher so leichte Kost?
Ja, das sind Boulevardstücke, also wir haben, in Frankreich habe ich gerade gelernt, heißt das Türenstück, also das heißt, es müssen mindestens 3 Türen auf der Bühne sein, damit die eine aufgeht, die andere zugehen kann und sich die richtigen Leute begegnen kann. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht, unter anderem auch sehr viel Boulevard in Münster gespielt, wo ich immer noch regelmäßig mit den Chansonabenden zu Gast bin, jetzt bei meiner sehr guten Freundin Angelika Ober. Und so ging das eigentlich, es war eigentlich ein ganz normales Schauspielerleben.
Hast du auch Fernsehen gemacht?
Ja, doch. Stimmt. Ich habe tatsächlich 1,5 Jahre eine Daily Soap gedreht in Babelsberg, alle zusammen. Da habe ich, glaube ich, die zweite Hauptrolle gespielt. Und das war mit das Härteste, obwohl da kannte ich das Restaurantleben noch nicht, aber zu der Schauspielerzeit war das Härteste, was es überhaupt gibt. Wir haben also pro Tag, glaube ich, 40 Minuten sendefähiges Material produziert und das Ganze an 4 Tagen in der Woche. Und dieser Druck war enorm. Und als das dann durch war, das hieß alle zusammen.
Kennt man doch, oder? Welcher Sender war das?
Das war RTL 2 damals.
Ah, okay.
Ja, ja. Ja. Das, wir waren die Nachbarn von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Die gibt's ja nun immer noch. Einer meiner Spielpartner hatte gerade seine erste Rolle geschossen. Das war tatsächlich Oliver Petzokat.
Ja, den kennen wir.
Damals schon sehr, sehr viel über Musik gesprochen und er hat auch zu der Zeit, glaube ich, sein erstes Album produziert und ich hab ihn immer sehr geschätzt. Also es gibt ja so viele Leute, die so junges Gemüse nicht ernst nehmen, aber Oliver gehörte schon damals zu den Leuten, wo man wirklich sagt, der hat echt was auf dem Kasten, muss man sagen. Und seine Frau, die er später geheiratet hat, war meine Partnerin bei meinem ersten Drehtag meines Lebens, das war in Köln-Hürth. Das war eine andere Soap, aber den Namen habe ich, glaube ich, vergessen.
Wahnsinn, also du hast dann sogar, wie gesagt, Fernsehen gemacht, viel Fernsehen gemacht, Theater gemacht und dann kam es aber dazu, dass du nochmal, dann hast du ja was völlig anderes gemacht, 2005.
Ja, irgendwann wurde ich dem Theater ein bisschen müde, weil sich doch sehr, sehr vieles wiederholt hat. Man muss sagen, es gab damals noch ein anderes Thema, wir Bühnenschauspieler konnten eigentlich, selbst wenn wir sehr fleißig waren, nur 3 Stücke im Jahr machen, weil die Stücke sind damals so 2-3 Monate gelaufen, ensuite, dann hat man einen Monat geprobt, im Sommer kommt keiner. Also wenn man 3 Stücke gemacht hat, dann war das schon gut. Die Proben wurden nicht bezahlt. Das war damals so, ich weiß nicht, ob wie das heute ist. Und das heißt, dass man irgendwann kam man nicht mehr auf die Zeiten, die man brauchte, um Arbeitslosengeld zu kriegen in den Zeiten, in denen man nicht arbeitet, obwohl man eigentlich die ganze Zeit beschäftigt war. Das hat mich wiederum sehr beschäftigt, weil das ist diese Agenda 2010 gewesen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich nochmal umgedacht habe und dann habe ich eben gesagt, jetzt mache ich das, was ich sowieso schon immer machen wollte, jetzt mache ich ein Restaurant auf. Und da ich das Restaurant nicht in Frankreich aufmachen wollte, weil ich keine Eulen nach Athen tragen wollte, habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Restaurant in Ottensen aus. Und das wurde die Brasserie La Provence.
Also Ottensen nochmal, weil es hören uns ja nicht nur Hamburger, sondern hoffentlich ganz Deutschland. Ottensen ist ein Szenestadtteil von Hamburg. Mhm. Und genau, da habt ihr die wunderbare Brasserie La Provence eröffnet, 2005.
Ja.
Und du hast ja gekocht da.
Ich habe gekocht, ja. Ich bin war vom ersten bis zum letzten Tag der Küchenchef, wobei der erste Tag war anstrengender als der letzte, weil dann kam ein bisschen Personal dazu. Aber ich kann bis heute eigentlich nicht verstehen, wo ich diesen Mut hergenommen habe. Das muss man wirklich sagen. Ich habe, glaube ich, am 17.12. Meine letzte Boulevardvorstellung in Münster gespielt. Am 1.1. ging der Mietvertrag, nee, am 1.2. ging der Mietvertrag los und am kurz vor Ostern haben wir aufgemacht. Das war eine verrotzte Bierkneipe.
Genau, was war da vorher drin, wollte ich dich fragen.
Also es war, glaube ich, als wir das übernahmen, war es ein Portugiese. Aber davor war es eine relativ geschichtsträchtige Geschichte. Das hieß bei Irmi. Und dort haben sich die Leute nach den Friedensdemonstrationen immer getroffen. Irmi hatte einen Mann, der Mann hatte einen Affen, der durch den Laden sprang. Und dann gab es irgendwie immer Eier auf der Theke und ansonsten nur Bier und sehr, sehr viel Zigaretten. Also als wir die Brasserie aufgemacht haben, habe ich zum ersten Mal verstanden, warum so viele Gastronomen früher ihre Läden gelb gestrichen haben, weil man sah das Nikotin nicht mehr dann. Das Problem ist aber, auf Nikotin hält keine Farbe. Wir sind also beinahe verrückt geworden, als wir versuchten, diese roten Wände, die du ja auch kennengelernt hast, herzustellen. Naja, und das Lustige an der Brasserie, so wie sie da stand, ist, dass die Leute immer reingegangen sind, haben gesagt, das muss hier schon immer so ausgesehen haben. Das wirkt absolut authentisch, als ob das sozusagen eine Geschichte ist. Aber dieser Laden war sowas von runtergekommen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Naja, und dann haben wir das langsam aufgebaut. Wir waren sehr fleißig, aber wir hatten auch großes Glück. Wir sind belohnt worden sozusagen für unser Engagement, auch von den Leuten im Viertel. Der Laden war von Anfang an eigentlich voll. Wir konnten gut wirtschaften, wir konnten gut davon leben, wo vor allen Dingen konnten wir die Idee entwickeln, dann kamen Servicekräfte dazu, dann kam nach 2 Wochen eine Küchenhilfe, dann nach einem halben Jahr der erste Koch und so ging das halt immer weiter und wir haben das immer weiter nach vorne entwickelt und dann kam natürlich wie immer die große Zäsur durch Corona, wo man sich dann eben nochmal überlegen musste, was mache ich mit meinem Leben, wenn du das 17 Jahre lang gemacht hast, die Knochen sind ja auch nicht mehr so ganz jung, ist ein absoluter Höllenjob, Gastronomie, egal in welcher Position, ist Stress und körperlich sehr, sehr anstrengend. Und ich habe das mit meinem Mann gemacht. Wir sind beides Quereinsteiger. Ich, wie man ja nun gehört hat, Schauspieler. Mein Mann hatte zu der Zeit, als wir das Restaurant eröffnet haben, eine Anwaltspraxis.
Ah, okay.
Und ja, wir haben uns halt zu dem Weg entschlossen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wenn wir jemanden finden, der es in verantwortungsvolle Hände und gute Hände nimmt, dann sind wir auch gerne bereit, es abzugeben. Es war genauso schwer, es abzugeben, wie es aufzumachen, das kann ich sagen.
Februar 2022, glaube ich, ne?
Genau, da haben wir verackert. Also meinen letzten Schokoladenkuchen habe ich am 31.03. gegessen und dann am nächsten Tag kam dann das neue Regime.
Ja, okay. Und ja, gut, aber dann jetzt hast du ja wieder Zeit für die Bühne.
Genau.
Und du hast ja noch Zeit für eine andere Leidenschaft. Sylt magst du gerne, aber du magst ja auch Frankreich gerne.
Ja, wir sind seit über 25, also mein, das ist die andere Seite meiner Familie, aber auch mütterlicherseits, was ganz lustig ist. Meine Mutter ist tatsächlich über meinen Großvater nach Südfrankreich gekommen. Schon als 12-jähriges Mädchen war sie Mitglied der Pfadfindertruppe von Cannes und die haben da ihre Jugendaustausche gemacht, was ja früher, und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das auch mal so zur Kenntnis nehmen dürfte, es war ja in keinster Weise selbstverständlich, der Krieg war so nah dran noch, der Zweite Weltkrieg und die schlimmen Sachen, die zwischen Deutschland und Frankreich im Krieg passiert sind, das war ja alles noch so frisch. Und die haben halt wirklich innovativ die deutsch-französische Freundschaft vorangebracht mit solchen Jugendaustauschprogrammen. Wer das genauer wissen will, wir haben ein Kochbuch gemacht, da steht das alles drin. Meine Mutter hat da Wurzeln geschlagen. Und die sind auch immer geblieben, wir sind immer in der Nähe von Cannes geblieben und so bin ich dann als kleiner Junge hingekommen, noch auch mit meinem Großvater. Mein Großvater fuhr dann teilweise Rallyes mit Rollern, Genf, Cannes und solche Geschichten, also sehr, sehr exotisch und mir ist das in die Wiege gelegt worden und dann habe ich natürlich irgendwann meine eigenen Freunde kennengelernt. Und die hatten ein Restaurant in Mougins, das ist ungefähr 10 Kilometer von Cannes entfernt. Naja, und der Rest ist eigentlich Geschichte. Die hatten den Laden, den ich haben wollte. Und dann haben wir gedacht, wie übertragen wir so einen Laden nach Hamburg? Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass das so nicht ganz genau hinhaut, weil Janine und Nicolas haben immer, sie hatten Montag bis Freitag offen, Samstag, Sonntag zu. Sie hatten ein Gericht auf der Karte, was es sowohl mittags wie abends gab und es war immer dasselbe. Es gab montags Lasagne, dienstags Lapin, Kaninchen, mittwochs überbackenes Gemüse und Donnerstag und Freitag Fischsuppe. Und das haben die 14 Jahre lang gemacht. Und wir haben gedacht, das machen wir auch so. Und dann sind wir natürlich in Hamburg aufgeschlagen und irgendwann kamen die Leute, wir haben keine Fischsuppe am Wochenende gemacht, sondern Ente. Und irgendwann kamen die Leute zu uns und sagten, also ich komme wirklich gerne her, aber ich kann immer nur am Wochenende kommen und ich kann jetzt unmöglich jedes Wochenende Entenbrust essen. Naja, und dann haben wir natürlich so ein bisschen angefangen am Konzept zu schrauben, aber das hat mir neulich nochmal jemand gesagt, was im Kern immer geblieben ist und das war sowohl in Frankreich so wie auch bei uns in der Brasserie La Provence, die Leute hatten immer das Gefühl, sie sind bei uns persönlich zu Gast. Und das ist gar keine Masche gewesen oder das ist uns einfach, anders konnten wir das überhaupt nicht. Es sind Leute reingekommen, denen haben wir guten Tag gesagt, setz dich dahin und denen haben wir was zu essen gegeben. Anders mache ich das zu Hause auch nicht. Der einzige Unterschied ist natürlich, in der Brasserie musste man am Schluss bezahlen, aber gut, das haben die Leute ja vorher gewusst.
Aber nochmal ganz kurz, also du hast jetzt ein Zuhause in Frankreich, also ja. Einen Zweitwohnsitz, wie deine Schwiegermutter aus Sylt hast du in Frankreich. Ja, ja. Und was habt ihr da? Also was ist es, ein Haus, eine Wohnung, ein Haus oder also so was Altes?
Wir haben eine Villa aus den 50er Jahren 1998 gekauft. Das war ein absoluter Glücksfall, weil ich war tatsächlich auf der Immobiliensuche in Südfrankreich und war mit allem, wusste nicht genau, was ich will und so weiter und kam eben in dieses Restaurant zum Mittagessen, von dem ich gerade erzählt habe. Und mein sehr guter Freund Nicolas, es war eine offene Küche, stand hinter der Bar und sagt, was machst du und so weiter. Ich suche Immobilien und hast schon was gefunden und er sagt, nö, ja, wie viel Geld hast du denn? Und dann sage ich das Budget und dann sagt er mit so einer, damals durfte man das, glaube ich, hatte eine Zigarette und dann sage, ça se trouve, das findet sich. Rief jemanden an, der hatte eine Agentur überm Restaurant, ich habe hier einen jungen Mann und so, willst du mal? Und dann sag, ja, ich habe gerade Zeit, ich habe was in Graz, ich kann den mitnehmen, sag ihm mal, so in einer Viertelstunde soll er hochkommen und dann fahren wir zusammen rüber. Eine halbe Stunde, nachdem ich meinem Freund Nicolas davon erzählt habe, stand ich in einem Haus und ich war mir sofort sicher. Ich wusste, dass ich dieses Haus nie wieder verlassen werde. Ja, und so ist es gekommen. Und das ist nach wie vor so. Ich liebe es, da zu sein. Wir haben natürlich dann erstmal 10 Jahre renoviert, das ist klar. Das ist immer so lustig, ich weiß nicht. Man guckt sich so ein Haus an und denkt, ja, ein bisschen streichen und dann stellen wir da Möbel hin. Und dann 10 Jahre später ist man dann fertig.
Es heißt also, du lebst wie viel Zeit des Jahres dort in Frankreich?
Dadurch, dass ich das Restaurant nicht mehr habe, würde ich sagen, die Zeit ist mittlerweile 50-50. Ich bin da sehr gut ausgestattet. Mittlerweile gibt es da ein Tonstudio, ich habe da einen vernünftigen Probenraum und so weiter. Das ist ja heute alles digital, früher undenkbar. Wie wir reisen jetzt mit dem Equipment, ich habe im Grunde, wenn man das als Hardware hätte, eine Ausstattung, die eine gehobene Ausstattung eines amerikanischen Studios in den 2000er Jahren gewesen wäre. Und das kann man mittlerweile alles im Flieger oder im Auto mitnehmen. Also ganz toll. So, aber ich arbeite sehr viel digital und habe da mein Büro, mein Probenraum, ein bisschen Studio und so weiter und kann da sehr gut arbeiten.
Genau, in Hamburg hast du auch einen Wohnsitz, ja, hier, wo du bist. Ja. Genau, und wie gesagt, auch Sylt ist die Schwiegermutter. So, jetzt haben wir so viele Themen gehabt, dass wir aber schon wieder quasi überziehen gerade. Ja. Jetzt muss ich quasi noch, einmal wollen wir natürlich noch hören, die Show ist ja, Charles Aznavour ist ja auch in Hamburg.
Genau, also sie ist ja ursprünglich kreiert worden für das wunderschöne Allee-Theater, für die Hamburger Kammer. Oper, eine der schönsten Theatersäle, die ich finde, die es in Hamburg gibt. Ich bin nach Corona mit unseren Shows dann dort eingeladen worden von Marius Adam und Ralf Ertel und bin darüber sehr dankbar, dass wir da sein dürfen. Und die Aznavour-Show, die wir auf Sylt zeigen, ist tatsächlich auch in Hamburg zu sehen und zwar am 18.01. und 25.02. Und vorher sind wir noch mit unseren Weihnachtsshows auch im Allee-Theater, das am 3.12. und 10.12. Und das Besondere an den Shows im Allee-Theater ist tatsächlich, das ist der einzige Moment, wo ich tatsächlich nicht nur auf der Bühne, sondern auch noch selber in der Küche stehe, weil wir unsere Theatermenüs halt so bestücken, wie die unsere alten Kunden im Provence das gewöhnt waren und wir also das Theatermenü dort auch selber kochen mit unseren alten Angestellten, die auch im Service arbeiten. Also das sind noch so La Provence-Abende, da kann man dem alten Zauber nochmal nahe kommen.
Das hört sich doch nach einer perfekten Kombination an. Muss ich noch fragen, ihr seid ja Weihnachten wieder auf Sylt,
ja,
ist ja klar, bei der Schwiegermutter in Munkmarsch.
Ja.
Bist du auch fürs Essen zuständig Weihnachten dann?
Ja.
Ja?
Ja, also es ist tatsächlich, es hat sich ein bisschen was in unserer Beziehung, hat sich ein bisschen was getan. Irgendwann vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich zu meinem Mann gesagt, du kannst jetzt mal anfangen zu kochen, ich habe die Nase voll. Aber an so hohen Feiertagen bin ich das, weil wenn wir Gäste haben, koche grundsätzlich ich, weil natürlich jemand, der Restaurantküche gewöhnt ist, unschlagbar in Organisation ist. Das heißt, wenn mein Mann kocht, sehe ich den ja den ganzen Abend nicht und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja mit unseren Gästen da sitzen. Das heißt, ich bin derjenige, der dann sozusagen für die Logistik der Vorbereitung zuständig ist. Aber ehrlich gesagt, Weihnachten, wir essen seit Jahrzehnten dasselbe. Ich habe keine Lust, mich mit anderen Dingen
aber
zu befassen.
Aber was gibt es denn?
Also wir essen, wenn wir zu zweit feiern, Côte de Bœuf. Und ansonsten, wenn wir Gäste haben, gibt es den ewigen Reigen zwischen Raclette und Fondue.
Genau, das ist was sehr Leckeres und das Einfachste. Letzte Frage, was ist so für dich, wenn du auf Sylt bist? Du hast schon gesagt, Strandspaziergänge sind toll. Ja. Was ist denn so dein, hast du einen Lieblingsort auf Sylt, wo du gerne bist?
Ja, also mein aller Lieblingsort auf Sylt ist tatsächlich der Platz unter meinem Weihnachtsbaum. Ich finde das unschlagbar. Ich finde, ich habe dieses Jahr was Neues gelernt. Man kann sich, also Imke hat mir erzählt, man kann irgendwo auf Sylt seinen Weihnachtsbaum selber schlagen. Das werde ich dieses Jahr mal versuchen. Und ansonsten sind wir eigentlich so ab 13 Uhr am Weststrand zu finden und mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ich war ein sehr großer Fan von Wonnemeyer, auch als sie dann hochgezogen waren irgendwo. Das Schöne an Sylt ist ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn man ein Restaurant hat und im Weihnachtsgeschäft ist und den letzten Tag, was weiß ich, wir haben Weihnachten immer zugehabt, Silvester auch, am 20. hat und dann hochfährt, diese Ruhe und diese Gelassenheit, in die man kommt, es gibt, das ist für mich der wahre Luxus an Sylt. Egal wie voll es ist, man muss ja nicht gerade Pfingsten fahren, aber egal wie voll es ist, man findet immer einen ruhigen Ort, einen leeren Ort, wo man für sich sein kann und wirklich mal runterkommen kann. Und das Ich kenne keinen anderen Ort auf der Welt, wo das so möglich ist. Dieser Gegensatz von Hamburg, sich auf den Zug dann zu tun, runterzufahren, das ist wie ein anderes Universum.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ich war sehr gerne hier. Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.